Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Rückenwind aus Rom. Der katholische Reformprozess geht weiter. Unser Sonntagsthema heute am dritten Advent. Die Kunst des Gebens und warum uns das selbst so gut tut. Am Freitag und Samstag vergangener Woche tagte in Wiesbaden-Nauroth der 70-köpfige synodale Ausschuss aus Bischöfen und Laien, mit dem der synodale Weg der katholischen Kirche fortgesetzt wird. Nach früheren heftigen Angriffen aus Rom gegen das deutsche Reformbemühen, wo Laien und Bischöfe beisammen unterwegs sind, scheint sich nun der Wind gedreht zu haben. Inzwischen sprechen die Verantwortlichen von einem Rückenwind vom Vatikan. Es geht weiterhin um die heikle Frage, wie Laien in Zukunft auf Bundesebene entscheidend bei der Leitung der katholischen Kirche eingebunden werden können. Birgitta Söhling berichtet.
Mit einem Weckruf starten die knapp 70 Bischöfe und Vertreter des Kirchenvolks, Frauen und Männer, in einem Tagungshaus bei Wiesbaden am Freitagnachmittag ihre Sitzung. Lisa Holzer von der katholischen Jungen Gemeinde ist eine der jüngsten hier. Sie ist froh darüber, dass die strukturellen Ursachen von sexualisierter Gewalt in der Kirche inzwischen offen zutage liegen. Jetzt müssen Reformen aber auch tatsächlich kommen, sagt sie.
Eine Moralinstitution, die selber ihre Moral nicht ernst nimmt, ist nicht glaubwürdig. Das heißt, wir müssen sehr schnell eigentlich bestimmte Dinge ändern.
Es geht um Macht- und Gewaltenteilung, erklärt die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp. Künftig soll ein sogenannter synodaler Rat auf Bundesebene entscheidend in die Leitung der katholischen Kirche eingebunden werden. Dafür werden hier die Weichen gestellt.
Da geht es um die Frage der Zusammensetzung, es geht um die Frage der Kompetenzen. Also was soll ein solches neues Gremium für Rechte und Pflichten bekommen? Es geht um die Frage, mit welchen Regeln ein solches Gremium arbeiten wird.
Nach anfänglichem Widerstand aus Rom spürt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, seit der Weltsynode im Herbst Rückenwind für den Reformweg.
Kirche muss sich ändern, auch im System. Das hat uns auf den Weg gebracht. Das ist anders in der Weltsynode. Aber Synodalität ist auf einmal ein Strukturelement der katholischen Kirche geworden, was es lange nicht war. Und darin sehen wir uns sehr bestätigt.
Besonders drängend ist in der deutschen Kirche die Frauenfrage, der volle Zugang zu Ämtern und Weihen. Der Frust ist groß, dass Rom sich in dieser Frage kaum bewegt. Aber das Abschlussdokument der Weltsynode lässt die Frage des Zugangs von Frauen zum Diakonat zumindest offen. Noch gibt es viele Frauen, die die Berufung zum Weiheamt spüren, sagt die Theologin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Claudia Lücking-Michel.
Ich sage noch, weil ich auch schon viele Frauen allen Alters kenne, aber vor allen Dingen Jüngere, die sagen, es ist zu spät. Es ist so diskriminierend, wie in der katholischen Kirche mit Frauen umgegangen wird. Und das im Jahre 2024, dass eigentlich jetzt mit so Schlenkern wie ihr dürft dann auch irgendwann mal Diakonin werden, diese Lage nicht mehr zu retten ist.
Rückenwind aus Rom. Birgitta Söhling war bei der Tagung des Synodalen Ausschusses zur Reform der katholischen Kirche in Wiesbaden-Nauroth. In der Adventszeit und zu Weihnachten öffnen sich die Herzen und auch die Geldbeutel. Es ist bekanntlich die intensivste Spendenzeit des Jahres. Und auch beim persönlichen Schenken geht es ja um das richtige Geben, besser gesagt um die Kunst des Gebens, denn das Geben macht uns ja selbst auch glücklich, wie die Hirnforschung entdeckt hat. Das ist mein kleines Sonntagsthema am dritten Advent, die Kunst des Gebens, wobei wir die Kunst des Nehmens auch mitbedenken, denn es ist ja eine Frage, ob Geben in jedem Fall seliger als Nehmen ist, so wie es die Bibel behauptet. Und schon beim Geben lauern ja Gewissenskonflikte, sagen wir in der Fußgängerzone der großen Städte, wo an jeder Ecke Bettler stehen. Geben Sie dort etwas?
Also ich denke, dass wenn jemand auf der Straße sitzt und nach Geld fragen muss, dass der Grund, warum er da sitzt, für mich selber nicht wichtig ist. Das heißt, ich gebe eigentlich sehr gerne, wenn ich Kleingeld in der Tasche habe. Das finde ich angebracht und ich versuche das auch nicht nur in der Weihnachtszeit zu machen, sondern immer dann, wenn das irgendwo beim Auftritt, wenn ich jemanden sehe, der dort sitzt. Derjenige, der dort sitzt, dem hilft es sicherlich. Ich meine, selbst wenn er in einer Struktur irgendwo ist und das abgeben muss zum Teil, wenn jemand was gibt, dann macht es das ein Stück besser. Definitiv.
Also ich gebe grundsätzlich eigentlich, gerade zur Weihnachtszeit gebe ich gerne jedem Obdachlosen was. Aber ich muss da auch sagen, ich unterscheide ein klein wenig. Es gibt manchmal penetrante Obdachlose, die sehr fordernd sind. Da gebe ich wirklich gar nichts dazu. Dann gibt es wiederum andere Leute, die sehr zurückgezogen sind. Man sieht so die Bedürftigkeit in den Augen, da helfe ich gerne.
Also wenn ich Leute sehe, die nach Geld betteln, die alleine sind, dann gebe ich halt kein Geld, also selten. Aber meistens, wenn da Kinder oder halt Hunde oder so dabei sind, da gebe ich schon ein paar Cent dazu.
Wenn Leute, also Obdachlose alleine sind, dann gebe ich ihnen auch meistens ein paar Euro. Also wenn ich sehe, dass denen so etwas fehlt oder so. Man sieht ja, wenn Leute auf Drogen sind, dann nicht. Aber wenn ich sehe, die sitzen da, die betteln jeden an und keiner gibt ihnen was, dann gebe ich denen meistens was.
Obdachlos, ich gebe gerne zu essen, Klamotte. Kann auch fragen, was sie gerne möchte. Dann kaufe ich das aber Geld. Lieber nichts, weil ich habe schlechte Erfahrungen davon.
Ich bin in der Situation, ich habe 800 Euro im Monat. Davon muss ich meine Miete bezahlen und mein Auskommen bezahlen. Da kann ich kein Geld noch verschenken. Wenn ich irgendwo sehe, dass da wirklich jemand in Not offensichtlich ist, dann hilft man schon mal. Aber im Großen und Ganzen lieber nicht.
Das Geben zumindest an dieser Stelle auf offener Straße ist immer wieder eine herausfordernde Sache. Und jeder hat seine eigenen Gedanken dazu. In der Bibel heißt es ja ganz klipp und klar und schlicht, was längst auch sprichwörtlich geworden ist, geben ist seliger als nehmen. Bruder Paulus Terwitte ist Theologe im Orden der Kapuziner, das ist ein sogenannter Bettelorden, also ein Orden, der auch viel Erfahrung mit dem Nehmen hat, nicht nur mit dem Geben. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat mit Bruder Paulus gesprochen.
Bruder Paulus, bleiben wir zunächst mal bei dem Bibelspruch, geben ist seliger als nehmen. In welchem Zusammenhang steht der Satz in der Bibel?
Der steht in der sogenannten Abschiedsrede des Paulus in Milet, wo er noch einmal den Ältesten sagt, was sein Selbstverständnis ist, dass er nämlich eigentlich ein Leben lang mit seinen Händen gearbeitet hat und dass ihm das auch wichtig gewesen ist. Und aus dem, was er dann erarbeitet hat, da hat er auch gerne gegeben. Und darum sagt er, geben ist seliger als nehmen.
Also ein Satz des Paulus. Kann man sich bei dem Satz auch auf Jesus berufen? Der war ja ein Wanderprediger, der viel unterwegs war, gerne bei anderen zu Gast, also auch einer, der nehmen konnte.
Ja, schon auch, aber Jesus sagt ja selber auch, ich bin gekommen, dass ich eher dienen will, als mich bedienen zu lassen. Und auch er ist so ein Gebertyp. Und man muss auch einfach sagen, das feiern wir an Weihnachten, er ist auch die Gabe Gottes schlechthin, denn Gott ist ja durch und durch ein Geber.
Die christliche Religion ist eine Religion der Nächstenliebe. Sie sagen es schon, der christliche Gott, ein Gott durch und durch des Gebens. Also ist das im Grunde die treffende Kurzformel für den christlichen Glauben? Geben macht selig?
Das ist eine Grundhaltung, glaube ich, jedes Menschen. Das findet man in allen Religionen. Und am Ende ist ja jede Mutter und jeder Vater, die ein Kind zur Welt bringen, die können das ja nur deswegen tun, weil sie bereit sind, ihre Liebe und alles, was sie haben, zu geben und weiterzugeben. Und wir können natürlich auch nur geben, was wir auch empfangen haben. Das gehört beides mit dazu. Aber am Ende hören wir im Abendmahlsaal, Jesus sagt, nehmet und esset, das bin ich für euch, teilt das Brot. Und meine Großmutter hat schon weltkriegserfahren gesagt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden.
Ich habe es am Eingang schon gesagt, Bruder Paulus, Sie sind Kapuziner, das ist ein Bettelorden. Sie müssen also auch gut im Nehmen sein, nicht nur im Geben.
Genau, aber dieses Betteln war eben eine Inspiration des heiligen Franziskus, der seinen Brüdern und auch sich selber einfach immer wieder gesagt hat, wir sind Menschen, die angewiesen sind auf andere. Und wenn wir das als Menschen wieder lernen, dass jeder ist ein Bettler, wie Martin Luther sagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Wenn wir einfach das auch können, einem anderen zu sagen, du kannst du mir mal bitte helfen, kannst du mal bitte für mich da sein, kannst du mir bitte etwas geben, das sagt dem anderen schließlich, ich bin auf dich angewiesen. Und diese Angewiesenheit aufeinander, die auch wir jetzt an Weihnachten wieder feiern, dass Gott auf uns angewiesen ist, dass wir ihn lieben, zurücklieben, ihm alles geben, das ist so etwas wie eine Antwort geben, als Antwort auf das Erfahrene empfangen.
Geben ist seliger als nehmen, der Bibelspruch interpretiert von Bruder Paulus Terwitte. Von dem Kapuzinerbruder in München gibt es übrigens täglich einen Videosegen im Internet zu bekommen. Auf der Seite katholisch.de können Sie ihn dann mal als Segensgeber direkt mal erleben. Geben, das ist die eine Seite im menschlichen Spiel von Geben und Nehmen, aber wie sieht es auf der Nehmerseite aus? Wie schwer ist es eigentlich zu nehmen, gerade wenn man tatsächlich sehr bedürftig ist? Sarah Baus hat dazu Gespräche mit Wohnungslosen geführt.
Auf der Frankfurter Zeil treffe ich Pfeffi. Er ist 26 Jahre alt. Als ich ihn anspreche, liegt er gerade vertieft in einem Buch. Sein Hund liegt neben ihm. Vor ihm stehen mehrere Dosen mit unterschiedlichen Beschriftungen, darunter Essen, Hund oder Konzerte.
Ich habe meine Dosen hier zu stehen und jeder, der vorbeiläuft und was geben möchte, darf was geben. So. Aber so in den letzten 2 Jahren ist es echt wirklich schlimm geworden. Also die Menschen gehen halt wirklich an einen vorbei, gucken auf einen runter und im Endeffekt hast du eigentlich nur noch so dieses Gefühl, dass die Menschen eigentlich nur noch was brauchen, um runtertreten zu können, um sich besser fühlen zu können.
Pfeffi erzählt mir, dass viele Menschen ihm mit Unverständnis begegnen.
Ich habe Menschen, die hier vorbeigehen, mich belabern von wegen, ich soll mir doch einen Job suchen und sonstiges, was halt aber einfach nicht einfach ist, besonders wenn man auf der Straße einfach lebt. So, die Menschen denken nicht einfach mal ein Stückchen weiter, so versetzen sich in die Lage des anderen. Nein, es wird halt einfach nur noch egoistisch an sich selbst gedacht und das ist nicht nur hier in Frankfurt so.
Auch der 54-jährige Alfred ist obdachlos. Er sitzt auf seinem Schlafsack und wirkt erschöpft. Alfred ist auf der Straße nicht nur mit Kälte, sondern auch immer wieder mit Gewalt konfrontiert.
Es gibt auch Leute, die einen beleidigen oder schlagen. Ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon ganz schlimme Erfahrungen gemacht hier an der Konstablerwache. Da haben sie mich letztes Jahr versucht, im Schlafsack, wo ich gerade drauf sitze, ja, abzubrennen. Feuer, ja.
Pfeffi beobachtet, dass die Menschen sehr unzufrieden sind mit allem.
Mit dem System, mit der Politik an sich wahrscheinlich auch. Viel Inflation, was auch mit zu tun hat, hundertprozentig. Ja, also die Menschen sind halt immer mehr in sich gekehrter und wissen halt selber nicht mehr, was wirklich jetzt so, was die Zukunft bringt und sonstiges. Und jeder hat halt wirklich seine Zukunftsängste zurzeit und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der dahinter steckt.
Auch Alfred spürt, dass die Menschen weniger geben. Viel Geld kommt am Tag in der Regel nicht zusammen. Jetzt zur Weihnachtszeit allerdings ist seine finanzielle Situation etwas besser.
Also im Moment habe ich schon den Eindruck, dass eigentlich gut geht. Wenn ich hier sitze, ich sitze manchmal 6-7 Stunden, ja, da kriege ich vielleicht im Höchstfall 10 Euro zusammen. Aber damit kann man auskommen, wenn man weiß wie.
Erfahrungen mit dem Geben und Nehmen unter armen Menschen. Geben ist seliger als Nehmen, so steht es in der Bibel. Das ist natürlich kein Satz, der irgendwie gegen Bettlerinnen und Bettler gesprochen war, sondern eigentlich eine Ermutigung zum Geben. Und dass dieser Satz so sprichwörtlich geworden ist, das sagt ja auch aus, dass er irgendwie stimmt und dass er eine gewisse Weisheit hat. Von wissenschaftlicher Seite, von der Gehirnforschung, wird das übrigens eindeutig bestätigt. Ohne altruistisches Verhalten würde es uns Menschen überhaupt gar nicht geben, sagt der Wissenschaftsautor Stefan Klein.
Altruistisches Verhalten ist Verhalten, bei dem ich etwas gebe, ohne sofort eine Gegenleistung zu erwarten und ohne diese Gegenleistung einklagen zu können. Und ohne altruistisches Verhalten kann es so etwas wie Gemeinschaftsleben, kann es menschliche Kooperation überhaupt nicht geben. Und wenn wir altruistisches Verhalten auch nicht täglich zeigen würden, dann wären wir überhaupt nicht dort, wo wir sind. Dann gäbe es so etwas wie menschliche Gemeinschaft überhaupt nicht. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass selbstloses Geben gute Gefühle weckt. Und das ist etwas, was man tatsächlich messen kann. Wir fühlen uns einfach gut dabei. So hat die Natur uns programmiert, eben weil es kein Gemeinschaftsleben ohne altruistisches Verhalten geben kann und weil Menschen nun einmal nicht alleine existieren können. Und jetzt kommt etwas, was nicht nur mich, sondern alle Forscher sehr überrascht hat. Menschen, denen das Wohl anderer Menschen am Herzen liegt, die erfreuen sich einer höheren Lebenszufriedenheit, sind psychisch, aber auch körperlich gesünder und Und jetzt kommt das Erstaunliche, die leben im Durchschnitt sogar um Jahre länger. Warum das so ist, das versteht man immer noch nicht ganz genau. Es hat sicherlich etwas damit zu tun, dass diese Menschen mehr Sinn empfinden in ihrem Leben. Ich bin aber davon überzeugt, die höhere Langlebigkeit hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen, die altruistischer sind als andere, generell weniger Angst haben als andere, weniger Angst, ausgenutzt zu werden. Die stehen weniger unter Stress.
Das sagt der Wissenschaftsautor Stefan Klein und er ist Autor eines Buches über das Geben, der Sinn des Gebens.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Die Gehirnforschung bestätigt also den Satz aus der Bibel, geben ist seliger als nehmen. Es lohnt sich also, das Geben zu üben. Die Hamburger Psychologin Eva Vlodarek hat ein paar Hinweise zusammengestellt für diese, wie sie sagt, Kunst des Gebens. Mit ihr hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse gesprochen.
Frau Vlodarek, in Ihrem YouTube-Kanal, der heißt Dr. Vlodareks Life-Coaching, da haben Sie verraten, dass Sie eine Pastorentochter sind. Dieser Bibelspruch vom Geben und Nehmen ist Ihnen also vertraut. Dennoch sagen Sie, die Kunst des Gebens, die beginnt damit, dass ich mir zuerst selbst geben muss. Das klingt aber so ein bisschen nach Egoismus.
Ja, das mag zunächst so klingen, ist aber überhaupt nicht der Fall, denn wir können nur etwas geben, wenn wir auch etwas zu geben haben. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, man kann nur aus einem vollen Krug ausgießen. Also es ist nötig, dass wir zunächst einmal uns selber auffüllen, in Anführungsstrichen, und damit wir auch was weitergeben können. Also wenn Sie müssen sich erstmal selbst wertschätzen, dann können Sie auch andere loben. Das geht dann leichter, als wenn Sie selber dringend Anerkennung brauchen. Oder auch, wenn Sie mit dem Leben unzufrieden sind, dann können Sie sich einfach nicht so gut engagieren, als wenn Sie wirklich auch glücklich sind. Also von daher erst einmal für sich selber sorgen und dann kann man auch großzügig geben.
Es gibt im Blick auf das Geben noch einen zweiten Bibelspruch, der auch immer gerne zitiert wird. Zum Beispiel, wenn in der Kirche der Klingelbeutel durch die Reihen geht, der heißt, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Steckt da für Sie auch eine psychologische Weisheit drin?
Ja, also den kenne ich natürlich auch und erstaunlicherweise gibt es selten Diskrepanzen zwischen den biblischen Weisheiten und der Psychologie, wobei jetzt ich hier mehr auf freudig den Nachdruck legen möchte, also weniger auf das Geben. Denn es ist so, Geben macht Sie tatsächlich nur dann glücklich, wenn Sie auch ein entsprechend freudiges Motiv haben. Wenn Sie jetzt geben, weil Sie denken, ja, dann wirklich als guter Mensch oder wenn Sie meinen, ja, das muss ich ja tun, ich bin ja dazu verpflichtet, dann hat das Geben nicht den Effekt auf Sie selbst und wahrscheinlich auch nicht auf die anderen, als wenn Sie das wirklich aus vollem Herzen und aus Liebe tun. Also das Motiv spielt bei Geben eine ganz große Rolle.
Aber da würde ich gerne mal nachhaken. Manchmal ist es ja gar nicht so leicht. Also wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, aber das ist vielleicht gerade mal anstrengend oder ich habe einen Beruf, der ist sehr zeitintensiv, da muss ich mich kümmern. Das ist ja nicht immer nur so mit Freude. Wie ist das dann?
Ja, das stimmt natürlich. Also ich möchte auch gar nicht hier so vermitteln, Geben ist immer ganz toll und tun Sie es bitte. Das kann auch wirklich sehr, sehr anstrengend werden und genau in den Beispielen, die Sie auch genannt haben. Und dann muss uns etwas anderes tragen als nur das große Glück oder die Freude. Und zwar, dass wir einen Sinn in dem finden, was wir tun. Also wenn wir zum Beispiel ältere Verwandte pflegen müssen oder eben auch ein Ehrenamt, auf die, was wirklich einem auch manchmal an die Nieren geht, dann ist es einfach wichtig, sich zu fragen, warum tue ich das eigentlich? Also der Philosoph Nietzsche hat ja diesen schönen Spruch gesagt, wer das Warum kennt, erträgt fast jedes Wie.
Aber etwas, was innerlich auch an einem nagen kann, ist ja, wenn sich so ein Gefühl einstellt, dass das so eine einseitige Sache wird, dass man der Einzige ist, der gibt und nichts zurückbekommt, dann kann das Geben auch zur Qual werden, oder?
Ja, also da bin ich auch ganz pragmatisch. Geben und Nehmen sollten schon ausgeglichen sein. Also wenn ich immer gebe und da kommt nichts zurück, dann kann man schon auch mal ganz zu Recht frustriert sein. Das gilt ganz besonders in persönlichen Beziehungen, also in Freundschaften zum Beispiel oder vielleicht auch in der Familie. Wichtig ist dann natürlich, dass man eben auch sagt, dass man dafür etwas wiederhaben möchte. Also so ein stilles Erwarten und dann hinterher grollen, dass da nichts kommt, das ist eigentlich ziemlich dumm. Von daher schlage ich vor, wenn es so ist, dass man etwas wiederhaben möchte, dass man das dann auch klar artikuliert.
Geben und nehmen, das sind zwei spannende Pole unseres Lebens und für beides das rechte Maß zu finden. Nicht nur beim Schenken an Weihnachten, sondern überhaupt, das ist durchaus eine Lebenskunst. Die Hamburger Psychologin und Influencerin Dr. Eva Vlodarek kümmert sich um diese Lebenskunst, unter anderem in ihrem Kanal Dr. Vlodareks Life Coaching. Frau Vlodarek, wir haben eben schon über die Kunst des Gebens gesprochen, aber ein Aspekt, der Ihnen ja durchaus wichtig ist, den haben wir noch nicht so vertieft. Sie sagen, wenn wir geben, dann sollen wir durchaus auch nehmen. Ja, wir sollen auch aus Berechnung geben. Das klingt jetzt nicht gerade selbstlos.
Nein, muss es ja auch nicht. Also ich glaube, ich muss als nächstes auch noch mal die Kunst des Nehmens ins Auge fassen. Das fällt einem nämlich auch gar nicht so leicht. Und zwar besonders denjenigen nicht, die doch immer sehr selbstständig sein möchten. Und die, denen es schwerfällt, auch mal um Hilfe zu bitten. Aber nehmen ist genauso notwendig. Die verschaffen damit anderen ja auch die Freude, ihnen was geben zu können, mal ganz nebenbei.
Wir spüren, geben und nehmen sind wichtig, auch dass das so in einem guten Verhältnis zueinander steht. Sie, Frau Vlodarek, sprechen manchmal von dem Circle of Love. Was verstehen Sie darunter?
Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist nun mal so. Das hat ja schon die Quantenphysik auch belegt. Also das bedeutet auch, wenn wir etwas geben, dann geben wir damit auch eine Energie weiter. Wir machen tatsächlich die Welt ein ganz kleines Stückchen besser, wenn wir etwas geben. Und es ist so, dass das auch Kreise zieht. Das heißt, wenn wir mit Freude und mit Liebe anderen etwas geben, dann bewirkt das etwas. Das muss nicht unbedingt jetzt auch bei der gleichen Person sein, dass wir dann auch etwas zurückbekommen. Aber wir werden etwas zurückbekommen. Und sei es nur, dass wir selber das Gefühl haben, wir haben etwas Gutes getan. Also es gibt, ich habe früher mal in Poesiealben immer den Spruch geschrieben, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber es ist die Wahrheit. Also wenn die anderen etwas geben, kommt es zu ihnen zurück. Ja, und vielleicht zieht es ja auch Kreise. Also ich bin eine große Verfechterin von freudigem Geben.
Dr. Eva Vlodarek, die Psychologin. Mehr von Eva Vlodarek gibt es auch zum Stichwort Kunst des Gebens in ihrem YouTube-Kanal Dr. Vlodareks Life Coaching. Und das war unser kleiner Schwerpunkt zum dritten Advent heute, rund um das Geben und Nehmen. Beim Weihnachtsmarkt in Kassel, da gibt es jeden Abend einen kleinen Höhepunkt. Hoch über den Köpfen der Menschen geht der Hochseilartist Renardo Traber seiner Kunst nach. Er gibt dann abends den fliegenden Weihnachtsmann und fährt mit seiner funkenspeienden Kutsche auf einem dünnen Stahlseil 40 Meter über den Köpfen der Menschen dahin. Für sein gefährliches Unterfangen bekamen er und sein Gefährt jetzt den kirchlichen Segen.
Der Rentierschlitten steht bereit, hoch auf dem Dach des Kaufhauses am Kasseler Friedrichsplatz. Von hier gleitet der Weihnachtsmann regelmäßig jeden Abend 40 Meter über den Köpfen der Weihnachtsmarktbesucher dahin, auf einem Hochseil. Der katholische Pfarrer André Lemmer schreitet zur Tat.
Herr und Gott, wir stehen vor deinem Angesicht und rufen zu dir, segne diesen Schlitten.
Mit Weihwasser besprengt der Pfarrer den Schlitten und seinen Piloten, den Weihnachtsmann-Artisten Fernando Traber. Der hat sich den Segen sehr gewünscht.
Es liegt auch daran, dass ich immer gedenke an die ganzen Verwandten, die auch schon ihr Leben lassen mussten in diesem schwierigen Beruf, den wir hier machen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer wieder sicher nach Hause kommen.
Traber weiß, wovon er spricht. Seine Familie ist seit über 200 Jahren im Artistengeschäft. Sein Cousin Johann ist vor 18 Jahren abgestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der 26-jährige Fernando will auch deshalb göttlichen Beistand. Pfarrer Lemmer fährt mit der Zeremonie fort und liest Verse aus der Bibel.
Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise behüten. Sein Engel möge euch begleiten.
Weihnachtsmann Fernando Traber ist sichtlich gerührt.
Wir sind hier in 40 Metern Höhe und ich arbeite hier jeden Tag ohne Sicherung. Es ist eine unwahrscheinliche Verantwortung, die wir hier haben. Auch deswegen bedeutet mir das viel, dass der Pfarrer jetzt hier war und hat mir mein Arbeitsgerät, quasi mein Schlitten, den ich jeden Tag benutze, gesegnet.
Pfarrer Lemmer lächelt. Für ihn ist es ein sehr ungewöhnlicher Einsatz.
Ja, es gibt in einem sogenannten Benediktionale ein Buch, in dem ganz viele Segensfeiern stehen, die schon vorbereitet sind, um uns einfach als Pfarrer ein bisschen einfacher zu machen. Weihnachtsschlitten habe ich da drin nicht gefunden, also musste ich ein bisschen improvisieren.
Und so hat er den Schlitten als Verkehrsmittel gesegnet. Einen Segen dafür gibt es nämlich schon. Auch Kerstin Leitschuh ist heute mit dabei. Sie arbeitet für die katholische Kirche und kennt Fernando Traber schon seit Jahren.
Am Tag des heiligen Nikolaus habe ich natürlich Nikoläuse verteilt, unter anderem an die Kinder, aber auch an Schausteller und bin rumgelaufen und da hat Fernando als Weihnachtsmann auch einen Nikolaus bekommen und ich habe mich total gefreut, als er gesagt hat, er hätte auch einen Wunsch, seinen Schlitten segnen zu lassen.
Mit himmlischem Beistand wird Fernando Traber jetzt noch beruhigter jeden Abend seine Weihnachtsmannnummer präsentieren, hoch über Kassel.
Ein Segen für die Weihnachtskutsche in Kassel freut sich der Hochseilartist Renato Traber über göttlichen Beistand. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent.